Was Sie neulich im Restaurant erlebt haben, hat Sie erschreckt. Die größte Gefahr dabei ist, dass sich die Zunge nach hinten rollt und man erstickt. Der Wirt hat richtig reagiert, was zeigt, dass so etwas in seiner Pizzeria sicher nicht zum ersten Mal passiert ist. Es kommt übrigens auch sonst nicht so selten vor. Nur stimmt seine Diagnose nicht. Ich bin kein Epileptiker. Das ist der Kontakt mit der Energie. Selbstverständlich war er Epileptiker, aber es brachte nichts, das Gegenteil zu behaupten. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Es war wichtig, die Situation unter Kontrolle zu halten. Ich brauche Sie. Sie müssen über die Liebe schreiben und darüber, wie wichtig sie ist, sagte Michael. Nicht jeder weiß, wie wichtig die Liebe ist. Fast alle Bücher, die je geschrieben wurden, handeln davon. Dann werde ich meine Bitte eben anders formulieren. Ich möchte, dass Sie etwas über die neue Renaissance schreiben. Und worin besteht diese neue Renaissance? Es ist eine Zeitströmung, ähnlich der, die im 15. und 16. Jahrhundert in Italien aufkam, als Genies wie Da Vinci, Michelangelo, Erasmus sich von der Gegenwart und ihren Beschränkungen, der Unterdrückung durch die Konventionen ab und der Vergangenheit zuwandten. So wie die Menschen damals, entdecken wir heute erneut die magische Sprache, die Alchemie, die Vorstellung von einer Muttergottheit und nehmen uns die Freiheit, nicht den Geboten der Kirche oder den Weisungen der Regierungen zu folgen, sondern dem, was wir glauben. Wie die Menschen in Florenz um 1500 entdecken wir heute, dass die Vergangenheit bereits die Antworten auf die Fragen der Zukunft in sich birgt. Nehmen wir nur die Geschichte mit den Eisenbahnschienen, die Sie erzählt haben. Wie oft gehorchen wir nicht auch in anderer Beziehung Normen, die wir nicht verstehen? Die Menschen lesen doch ihre Bücher. Könnten Sie nicht über dieses Thema schreiben? Ich habe mir noch nie reinreden lassen, wenn es um eines meiner Bücher ging, gab ich zurück. Mir war klar, dass es hier um mein Selbstverständnis ging. Ich kann nur über das schreiben, was meine Seele wirklich berührt, sagte ich noch einmal. Nur wenn die Strömungen mein Schiff namens Sprache zu dieser Insel tragen, schreibe ich vielleicht darüber. Aber das hat nichts mit meiner Suche nach Esther zu tun. Das weiß ich. Und ich möchte hier auch keine Bedingungen stellen, nur etwas vorschlagen, was ich für wichtig halte. Hat sie Ihnen einmal etwas über die Gefälligkeitsbank erzählt? Ja, aber es geht hier nicht um die Gefälligkeitsbank. Es geht um eine Mission, die ich nicht allein erfüllen kann.
Ist Ihre Mission das, was Sie in dem armenischen Restaurant machen?
Das ist nur ein kleiner Teil davon. Jeden Freitag machen wir das Gleiche mit Bettlern. Mittwochs arbeiten wir mit den neuen Nomaden.
Neue Nomaden.
Es empfahl sich, ihn jetzt nicht zu unterbrechen. Der Michael, der jetzt mit mir redete, besaß weder die Arroganz, die er in der Pizzeria, noch die Unsicherheit, die er bei der Signierstunde an den Tag gelegt hatte. Er war ein Mensch wie jeder andere, ein Kumpel, einer, mit dem man, wenn die Nacht lang wird, über die Probleme der Welt redet. Würden Sie gern mitkommen und mit den Bettlern reden?
Ich werde es mir überlegen.
Ich beschloss, mich vorzuwagen.
Wo ist Esther?
Körperlich sehr weit weg, in Zentralasien. Spirituell ist sie sehr nah. Ihr Lächeln begleitet mich Tag und Nacht, ebenso wie die Erinnerung an ihre Worte und ihre Begeisterung. Sie hat mich hierher gebracht. Einen mittellosen 21-Jährigen ohne Zukunft, den die Leute aus einem Dorf für anormal krank oder für einen Zauberer hielten, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und in dem die Leute aus der Stadt einen einfachen Landarbeiter auf der Suche nach Arbeit sahen. Den Rest meiner Geschichte werde ich Ihnen ein andermal erzählen. Tatsache ist, ich konnte Englisch und war Esthers Dolmetscher. Wir waren an der Grenze zu einem Land, in das sie unbedingt wollte. Die Amerikaner bauten dort gerade viele Militärbasen, bereiteten sie auf den Krieg in Afghanistan vor. Es war unmöglich, ein Visum zu erhalten. Ich habe ihr geholfen, illegal durch die Berge zu kommen. Die Woche, die wir zusammen verbracht haben, hat mir gezeigt, dass ich nicht allein war, dass Esther mich verstand. Ich habe sie gefragt, was sie so weit weg von zu Hause wolle. Nach ein paar ausweichenden Antworten erzählte sie mir schließlich, was sie ihnen auch erzählt haben wird. Sie sei auf der Suche nach dem Ort, an dem das Glück verborgen ist. Ich erzählte ihr von meiner Mission, von der Wiederverbreitung der Energie der Liebe auf Erden. Im Grunde waren wir beide auf der Suche nach ein und demselben. Esther ist zur französischen Botschaft gegangen und hat ein Visum für mich bekommen. Als Dolmetscher für die kasachische Sprache, obwohl tatsächlich die meisten meiner Landsleute nur Russisch sprechen. Ich bin nach Paris gezogen. Wir haben uns immer getroffen, wenn sie von ihren Auslandsaufträgen zurückkehrte. Zweimal sind wir zusammen nach Kasachstan gereist. Sie war sehr an der Tengri-Kultur interessiert und an einem Nomaden, den sie kennengelernt hatte und von dem sie glaubte, er habe die Antwort auf alles. Ich hätte gern gewusst, was Tengri war, aber die Frage konnte warten. Michail redete weiter. In seinem Blick lag die Sehnsucht, die auch ich nach Esther empfand. Wir haben hier in Paris eine gemeinsame Arbeit begonnen. Esther hat mich auf die Idee gebracht, einmal in der Woche Versammlungen abzuhalten. Sie sagte, in jeder Beziehung zwischen Menschen ist das Wichtigste das Gespräch. Doch keiner führt mehr Gespräche, keiner setzt sich mit anderen zusammen, um zu reden und zuzuhören. Ich erinnerte mich daran, dass Esther gesagt hatte, die wichtigsten Dinge in unserem Leben hätten sich aus langen Gesprächen an einem Tisch in einer Bar ergeben oder bei Spaziergängen durch Straßen und Parks. Meine Idee war, solche Treffen am Donnerstag abzuhalten, weil dies die Tradition verlangt, mit der ich groß geworden bin. Esthers Idee war das mit den Spaziergängen durch das nächtliche Paris. Sie meinte nur, die Bettler täten nicht so, als seien sie zufrieden. Sie würden im Gegenteil ihre Traurigkeit zeigen. Esther hat mir ihre Bücher zu lesen gegeben. Ich begriff, dass sie, wenn auch vielleicht nur unbewusst, in ihren Büchern von der gleichen Welt schrieben, wie wir sie uns erträumten. Ich begriff, dass ich nicht allein war, obwohl nur ich die Stimme hörte. Je mehr Menschen regelmäßig zu meinen Treffen kamen, desto mehr begann ich ganz allmählich zu glauben, dass ich meine Mission erfüllen könnte, dazu beitragen, die Energie zurückzuholen. Allerdings musste ich mich zu diesem Zweck in die Vergangenheit zurückbegeben, zu dem Augenblick, in dem sie gegangen war oder sich versteckt hatte. Warum hat Esther mich verlassen? Meine Frage irritierte Michail. Aus Liebe. Sie haben heute das Beispiel mit den Schienen angeführt. Esther ist keine Schiene an ihrer Seite, sie folgt nicht den Regeln und sie vermutlich ebenso wenig. Ich hoffe, Sie wissen, dass auch Sie ihr fehlen. Ja, aber falls Sie Esther treffen wollen, kann ich Ihnen sagen, wo sie sich befindet. Ich hätte es Ihnen schon längst gesagt, aber die Stimme meint, der Augenblick sei noch nicht gekommen. Wann wird der Augenblick kommen? Vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr oder nie. Michail setzte sich wieder in Bewegung. Ich folgte ihm. Glauben Sie, dass ich eine Stimme höre? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und wo wir schon hier sind, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Alle glauben, es seien epileptische Anfälle und ich lasse sie in dem Glauben. Es ist einfacher so, aber diese Stimme spricht seit meiner Kindheit zu mir, als ich die Frau gesehen habe. Was für eine Frau? Erzähle ich Ihnen später. Immer wenn ich Sie etwas frage, antworten Sie, erzähle ich Ihnen später. Wenn Sie meinen, alles, was ich sage, seien nur die krankhaften Einbildungen eines jungen Epileptikers, der die Gefühle eines berühmten Schriftstellers ausnutzen will, dann gebe ich Ihnen morgen eine Karte von dem Ort, an dem sich Esther befindet, und Sie können zu ihr gehen. Aber die Stimme sagt uns etwas. Darf ich erfahren, was sie sagt, oder erzählen Sie mir das auch später? Ja, später. Noch habe ich die Botschaft nicht ganz verstanden. Versprechen Sie mir trotzdem, dass Sie mir die Adresse und die Karte geben? Ich verspreche es. Was wollten Sie mir zeigen? Ich wies auf eine vergoldete Statue, ein junges Mädchen auf einem Pferd. Das Standbild dort. Das Mädchen hörte Stimmen. Solange alle befolgten, was es sagte, ging alles gut. Als die Leute begannen, daran zu zweifeln, hat sich der Wind für sie gedreht. Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, die Heldin des Hundertjährigen Krieges, die mit 17 zur Anführerin der Truppen ernannt worden war, weil sie Stimmen hörte. Und weil die Stimmen ihr die beste Strategie zum Sieg gegen die Engländer eingaben. 2 Jahre später wurde sie der Zauberei angeklagt und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Sie wollen damit doch nicht sagen, dass Sie eine Reinkarnation von Jeanne d'Arc sind? Nein, das glaube ich nicht. Sie ist mit 19 Jahren gestorben und Sie sind schon 25. Sie hat das französische Heer befehligt und wenn ich bedenke, was Sie mir gesagt haben,
dann haben Sie nicht einmal Ihr eigenes Leben im Griff. Wir lehnten uns wieder über die Mauer am Seineufer. Ich glaube an Zeichen, betonte ich. Ich glaube an das Schicksal. Ich glaube, die Menschen bekommen immer heraus, welches die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, ich habe versagt, weil ich irgendwann die Verbindung zu der Frau, die ich liebe, verloren habe. Und jetzt bleibt mir nur, diesen Kreis zu schließen. Daher möchte ich zu ihr gehen. Michael sah mich an und sein Blick war der, den er in Trance auf der Bühne gehabt hatte. Ich fürchtete schon einen neuerlichen epileptischen Anfall mitten in der Nacht an einem praktisch menschenleeren Ort. Die Vision hat mir Macht gegeben. Ich kann mit ihr umgehen, sie jedoch nicht beherrschen. Ich bin müde und sie auch. Ich hätte jetzt gern die Karte und den Ort. Die Stimme. Ich werde Ihnen die Karte morgen Abend geben. Wo kann ich sie hinterlegen? Ich gab ihm meine Adresse und wunderte mich, dass er nicht wusste, wo ich mit Esther gelebt hatte. Ich bin sicher, Esther erwartet sie. Ich glaube, die Welt wird glücklicher sein, wenn zwei Menschen, nur zwei Menschen glücklicher sind. Doch die Stimme sagt mir, dass wir uns morgen nicht werden sehen können. Ich habe nur ein Mittagessen mit einem Schauspieler, der aus den Vereinigten Staaten gekommen ist. Das kann ich nicht absagen. Ich werde den Rest des Tages auf Sie warten. Aber die Stimme sagt es. Verbietet sie Ihnen, mir zu helfen, Esther wiederzufinden? Das glaube ich nicht. Aber die Stimme sagt, der Augenblick sei noch nicht gekommen. Sie haben es mir versprochen. In Ordnung. Er reichte mir die Hand, sagte, er werde morgen Abend bei mir vorbeischauen. Seine letzten Worte in dieser Nacht waren: Die Stimme sagt, sie werde nur erlauben, dass dies im rechten Augenblick passiert.